Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, Sie hören heute Morgen, das sind unsere Themen. Ölpest im Golf von Mexiko. Präsident Obama reagiert und verbietet vorläufig neue Tiefseebohrungen. Doch ausgerechnet damit verärgert er viele Menschen im Katastrophengebiet von Louisiana. Frankreich am Tag nach den Protesten gegen die Rentenreform. Unser Korrespondent sagt, wie es jetzt weitergeht. Und Turbulenzen an der Spitze der SBB. 6 Wechsel an der Unternehmensspitze, seit Andreas Mayer am Ruder ist. Der Verwaltungsratspräsident findet das normal. Guten Morgen. Im Studio sind Philipp Schapfi und Markus Amrain mit den Nachrichten.
US-Präsident Obama hat die Arbeit seiner Regierung im Zusammenhang mit der Ölpest im Golf von Mexiko verteidigt. Er räumte aber ein, man habe zu lange darauf vertraut, dass die Ölkonzerne mit einer solchen Havarie umzugehen wüssten. Jetzt könne BP aber nichts mehr unternehmen, ohne die Regierung zuvor konsultiert zu haben. Derweil strömt aus dem Leck auf dem Meeresgrund noch immer Rohöl aus. Ein Sprecher von BP sprach zwar von Fortschritten bei den Bemühungen, das zu stopfen, es sei aber noch zu früh, um von einem Erfolg zu sprechen. Präsident Obama hat der Ölindustrie weitere Beschränkungen auferlegt für Ölbohrungen vor der Küste. Im Golf von Mexiko wurden 33 Testbohrungen vorerst suspendiert. Für die Bohrung auf hoher See gilt zudem ein Moratorium von 6 Monaten. Im Süden von Louisiana reagierten die Menschen mit gemischten Gefühlen. Dort ist rund die Hälfte der Bevölkerung direkt oder indirekt von der Ölindustrie abhängig. Im Osten Indiens sind mindestens 25 Menschen bei einem Zugsunglück getötet worden. Die Rettungsarbeiten sind noch immer im Gang. Ein Sprecher der Bahngesellschaft sagte, nach einer Explosion seien mehrere Wagen eines Passagierzuges aus den Schienen gehoben und auf das Gegengeleise geschleudert worden. Kurz darauf seien die Waggons von einem Güterzug erfasst worden. Die Behörden schließen nicht aus, dass ein Anschlag auf die Bahn verübt wurde. In Westbengalen sind seit Jahren maoistische Rebellen aktiv. Im deutschen Bundesland Brandenburg und den benachbarten polnischen Regionen bleibt die Hochwasserlage kritisch. Der Pegel im Fluss steigt immer noch leicht an. Der höchste Wasserstand wird in der Stadt Frankfurt an der Oder am Vormittag erwartet. Die deutschen Behörden sind aber zuversichtlich, dass die Deiche halten. Dagegen wurden in der polnischen Stadt Swubice 2 Ortsteile vorsorglich evakuiert. Für die Schweiz ist der Eurovision Song Contest in Oslo nach dem Halbfinal vorbei. Michael von der Heide vermochte sich mit dem Lied «Il bleu de l'or», «Es regnet Gold», nicht für den Final vom Samstag zu qualifizieren. Es ist bereits das 5. Mal in Folge, dass die Schweiz im Halbfinal ausscheidet. Am French Open in Paris ist der Schweizer Tennisspieler Marco Giudinelli in der 2. Runde ausgeschieden. Er verlor gegen den Amerikaner John Isner in 4 Sätzen. Das Spiel war mehrmals unterbrochen worden wegen Dunkelheit und Regens. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in New York schloss der Dow Jones Index bei 10.259 Punkten, plus 2,9%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.770 Punkten, plus 1,4%. Der Dollar wird zu einem Franken 15,68 gehandelt, der Euro zu einem Franken 42,23 bzw. zu einem Dollar 22,99. Das Wetter heute Freitag: es wird wechselhaft mit Wolken, sonnigen Abschnitten und auch einigen Schauern. Die Temperatur liegt um 20 Grad.
Noch immer läuft Öl in großen Mengen in den Golf von Mexiko. BP ist es bisher nicht gelungen, die Lecks zu stopfen. Die Operation Topkill laufe zwar planmäßig, aber es könne nochmals einen Tag gehen, bis man weiß, ob sie zum Erfolg führe, sagte ein BP-Sprecher. Bei dieser Operation werden große Mengen Schlamm in das Bohrloch gepresst, um es zu verschließen. In der Zwischenzeit wächst die Kritik an der Regierung Obama. Der US-Präsident hat diese vor den Medien gestern Abend zurückgewiesen. Max Ackermann.
Seit 37 Tagen schon strömt Öl ins Meer, beängstigend viel mehr Öl als lange angenommen, und niemand scheint es stoppen zu können. Der Kampf gegen die Ölpest habe höchste Priorität, versicherte Präsident Obama, und er wies Kritik zurück. BP und die Behörden hätten zu lange zu wenig unternommen.
Those who think that we were either slow on our response or lacked urgency don't know the facts. This has been our highest priority since this crisis occurred.
Gleichzeitig gab der Präsident eigene Fehler zu. Der habe zu sehr darauf vertraut, dass die Ölkonzerne schon wüssten, was bei einer Panne zu tun sei. Jetzt aber sei die Regierung am Drücker, BP nur das Ausführungsorgan.
BP is operating at our direction. Every key decision and action they take must be approved by us in advance.
Trotz der Katastrophe hält Präsident Obama grundsätzlich an der Ölförderung im Meer fest. Eigenes Öl sei ein zu wichtiger Bestandteil des Energiemixes. 6 Monate lang sollen aber keine neuen Bohrbewilligungen mehr erteilt werden. Besonders heikle Projekte in der Arktik werden ganz gestrichen und die Aufsichtsbehörde, die wird neu organisiert. Heute fliegt Präsident Obama zum 2. Mal nach Louisiana ins Krisengebiet. Die Chancen, dass bis dann das Leck gestopft ist und man sich ganz auf die Aufräumarbeiten konzentrieren kann, sind allerdings minim.
Der US-Präsident weist also die Kritik zurück und trotzdem reagiert er auf die Vorwürfe, indem er neue Tiefseebohrungen vorläufig nicht mehr bewilligen will. Und genau damit hat der Präsident im Katastrophengebiet von Süd-Louisiana viele Menschen verärgert. Von dort berichtet Peter Vögeli.
Erste Reaktionen der Betroffenen auf die angekündigten Restriktionen für Tiefseebohrungen waren trotz der gigantischen Katastrophe unmittelbar vor der eigenen Haustüre einhellig negativ.
The people here are starving now. Once they do that,
Den Menschen geht es schon jetzt schlecht, sagt eine Restaurantbesitzerin, deren Geschäft nicht läuft. Wir haben die Hurricanes Katrina, Rita und Gustav durchgestanden. Nun stellt sich die Frage, ob wir auch Obamas Entscheidungen wirtschaftlich überleben, sagt sie kopfschüttelnd.
We survived Katrina, we can survive Rita, we survived Gustav. Can we survive Obama? Is my question to anyone. Can this economy down south survive the decisions he's making for this area? It's not good.
Und Umfragen der vergangenen Wochen bestätigen dieses Bild. Denn Louisiana ist ein konservativer und armer Staat. Etwa 15% der Staatseinnahmen stammen aus der Ölindustrie. Etwa 80% der Ölbohrungen werden in größerer Tiefe als 200 Meter getätigt. Und viele der Fischer, die vom Unglück am schlimmsten betroffen sind, arbeiten Teilzeit für die Ölindustrie.
I would say 60% of the people rely on oilfield work down in South Louisiana. So to put a moratorium would be devastating, not just for the fishermen, but for everyone, home builder, restaurant. You name it.
60% der Bevölkerung in Süd-Louisiana sei von der Ölindustrie abhängig, sagt ein Hausbauer. Die Ölkatastrophe war ein Unglück, die Sicherheitsstandards sollten verbessert werden, sagen die Leute.
Peter Vögeli. Zur Ölkatastrophe finden Sie bei uns im Internet weitere Informationen, unter anderem auch Fotos von unseren Korrespondenten von den Hilfs- und Rettungsarbeiten. Unsere Adresse im Netz, drs.ch. In Frankreich hat gestern eine Journée nationale de mobilisation, ein Protesttag, die Menschen zu Hunderttausenden auf die Straße gebracht. In den großen Städten bekundeten die Franzosen ihren Ärger über die Rentenreform der Regierung Sarkozy. Sarkozy möchte das Rentenalter von im Moment 60 Jahren anheben. Rudi Mäder in Paris, war dieser Protesttag gestern ein Erfolg für die Reformgegner?
Ja, die Gewerkschaften sprechen von einem Erfolg. Gestern hätten gegen 1 Million Leute für das Rentenalter 60 demonstriert, gegen diese Erhöhung. Und das zeige eben, dass die Franzosen bereit seien, für ihre Renten zu kämpfen. Allerdings, ein total überwältigender Erfolg war der Aktionstag nicht, auch bei den Streiks nicht. Und die Regierung sagt, die Chancen, die Reform durchzubringen, diese Chancen seien intakt.
Ein Großteil der Bevölkerung möchte das Alter 60 als Rentenalter beibehalten, entgegen den Regierungsplänen. Was muss die Regierung denn machen, damit sie eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich bringt für ihr Anliegen?
Ja, ich glaube, Frankreich wird um diese Rentenreform nicht herumkommen. Es ist ganz einfach zu offensichtlich, dass eine Rente ab 60 Jahren nicht zu finanzieren ist. Das wissen letztlich auch die Gewerkschaften und es gibt ja auch in ihren eigenen Reihen Stimmen, die das einräumen. Zum Beispiel Dominique Strauss-Kahn, der Direktor des Internationalen Währungsfonds, der immer wieder als möglicher Präsidentschaftskandidat der Linken für die Präsidentenwahl vom Jahr 2012 genannt wird. Er hat gesagt, das Rentenalter darf kein Tabu sein. Martin Aubry, die Generalsekretärin des Parti Socialiste, hat selbst vor einigen Monaten mal eingeräumt, man könne darüber sprechen. Es ist ein Machtkampf und es geht es in Gewerkschaften einfach darum, möglichst viel bei dieser Reform herauszuholen.
Sie haben das Finanzierungsproblem angesprochen, auch die Linke sehe das ein. Was haben denn die Gewerkschaften für Vorschläge für eine Sanierung selbst gebracht?
Ja, Ihnen geht es vor allem darum, dass nun auch mehr Einnahmen in diese Versicherung hereinkommen müssen. Sie sagen, auch die Reichen müssen etwas dazu beitragen, eine Kapitalgewinnsteuer zum Beispiel, also eine Steuer auf Börsengewinnen. Denn Ihre Hauptkritik ist ja, Sie sagen, die Erhöhung des Rentenalters, das geht vor allem zulasten der Kleinen. Das sind die einfachen Leute mit einer einfachen Ausbildung, die früh ins Erwerbsleben eingetreten sind, die tiefe Löhne beziehen und beschwerliche und auch körperlich anstrengende Arbeit oft verrichten. Sie müssen bei einer Rentenaltererhöhung die Zeche bezahlen und das geht nicht. Auch die Reichen müssen etwas dazu beitragen, müssen eben auf der Einnahmeseite muss etwas passieren, damit die ganze Geschichte im Gleichgewicht ist und man sagen kann, diese Rentenreform ist gerecht.
In vielen anderen EU-Ländern laufen Diskussionen über ein höheres Rentenalter. In manchen EU-Ländern wird Rentenalter 67 diskutiert. In Frankreich scheint man Angst zu haben vor solchen Schritten. Isoliert sich Frankreich damit in Europa?
Ja, es ist tatsächlich ein Tabu, das hier gebrochen werden soll, wenn das Rentenalter angehoben wird. Frankreich wird den anderen Ländern folgen, allerdings in kleinen Schritten. Es geht es darum, das Rentenalter auf 61, 62, dann später 63 Jahre zu erhöhen. Die genauen Pläne sind noch nicht bekannt, der Regierung, man weiß nur die Richtung, in die es geht. Und so ist Frankreich hinter anderen Ländern zurück, wenn man das einfach versicherungstechnisch ansieht. Natürlich sieht das anders aus für jemanden, der seine Arbeit verliert, kurz vor 60 und dem man dann sagt, du sollst länger arbeiten. Er steht in Frankreich wahrscheinlich auch in Zukunft besser da als in anderen Ländern.
Das waren Einschätzungen von unserem Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder. Wo brennt es bei der SBB als nächstes? Seit Andreas Mayer die Bundesbahnen leitet, dreht sich das Personalkarussell in der Unternehmensleitung ohne Ende. Der Abgang noch in der Probezeit von Jürg Schmid, dem frisch gebackenen Chef Personenverkehr, ist bisher nur der auffälligste Wechsel an der SBB-Spitze. Verwaltungsratspräsident Ulrich Gigi sieht indes kein Problem im Führungsstand. Trotzdem wird jetzt Andreas Mayers Führungsstil zum Thema. Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi.
Vom Cargo-Chef Daniel Nordmann bis zum Personenverkehrsleiter Paul Blumenthal haben mittlerweile alle 6 Konzernleitungsmitglieder aus der Ära Benedikt Weibel die SBB verlassen. Doch die vielen Wechsel an der Spitze seit dem Antritt von Bahnchef Andreas Mayer beunruhigen Ulrich Gigi, den Verwaltungsratspräsidenten der SBB, wenig.
In 3,5 Jahren ist nicht ungewöhnlich, dass im Konzern verschiedene Spitzenfunktionen neu besetzt werden. Ich habe seinerzeit bei der Post eigentlich bis auf einen auch alle Mitarbeitenden der Konzernleitung ausgewechselt. Also das ist nicht so etwas Ungewöhnliches.
Die Abgänge in der Konzernführung mögen alle ihre unterschiedlichen Gründe haben. Doch Andreas Mayers Führungsstil dürfte zumindest bei einigen mitgespielt haben. Ehemalige und aktuelle SBB-Kaderleute bezeichnen ihn als polarisierend. Er führe, er wolle die Zügel in der Hand halten. Er gehe ohne Rücksicht auf historisch gewachsene Strukturen vor, forsch und fordernd, im Guten wie im Schlechten. Wer nicht mitziehen wolle, der gehe früher oder später. Mayers Vorgesetzter, Verwaltungsratspräsident Gigi, sagt es so.
Ein Chef muss die Möglichkeit haben, sich mit den Leuten zu umgeben, die seine Ziele teilen, die sein Führungsverständnis teilen. Und da gibt es natürlich den einen oder anderen Konflikt. Und wo gehobelt wird, da fallen halt auch ein paar Späne. Und ich würde das jetzt nicht dramatisieren.
Nun aber fordern Politiker und Personalvertreter den SBB-Verwaltungsrat auf, einzugreifen. Es müsse wieder Ruhe einkehren, sonst würde das Vertrauen der BNler in ihre Führung und das der Kundschaft in die Bahn aufs Spiel gesetzt. Ulrich Gigi nimmt diese Forderung ernst.
Ich selber bin fast täglich im Gespräch mit Andreas Meyer und ich habe ein gutes Gefühl, dass wir diese Probleme in den Griff bekommen werden.
Die Probleme mit den vielen Wechseln im Führerstand und insbesondere das große Problem, endlich einen neuen Leiter für die wichtigste Abteilung der SBB, den Personenverkehr, zu finden.
Soweit heute Morgen, an diesem Freitag in wenigen Minuten zu finden, auch im Internet, als Podcast, die Adresse drs.ch. Verantwortlich für die Inhalte Andreas Lüthi, am Mikrofon Philipp Schapfi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.